Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
2014 putschte sich in Thailand das Militär an die Macht. Presse- und Meinungsfreiheit wurden daraufhin noch massiver eingeschränkt als zuvor. Wer die Regierung, die Korruption und die Unterdrückung kritisiert, kann schnell ins Gefängnis kommen. Was bedeutet eine solche Situation für die thailändischen Schriftsteller? Zwar ist politische Literatur in Thailand eher selten, doch Autoren, die den Mut haben, offen ihre Meinung zu äußern, die leben gefährlich. Mönche, Militär und Monarchie. Über Literatur made in Thailand hören Sie eine Sendung von Margarete Blümel.
Die Besonderheit des Buddhismus besteht darin, dass er die Transformation von Gier zu Großzügigkeit, von Hass zu Liebe, von Täuschung zu Weisheit und Verstehen betont. Das ist es, was Buddhismus ausmacht.
When you embrace the teaching of the Buddha, you learn to cultivate peace.
Wer Buddhas Lehren verinnerlicht, erfährt Frieden und gewinnt moralischen Mut. Das gehört zum sogenannten engagierten Buddhismus.
Ergänzt der Aktivist und Intellektuelle Sulak Sivaraksha die Zitate aus seinem Buch Liebesbriefe an die Diktatoren.
Beginnt man damit, Buddha zu ehren, wird man Demut lernen. Buddha ist ein tugendhafter Freund, der uns an unsere Fehler erinnert. Er ist die Stimme des Gewissens. Buddha lehrt uns, uns auf uns selbst zu verlassen. Dann können wir vom Denken ins Handeln kommen. Unser Weg führt zurück in eine sinnvolle Demokratie, die nicht mit westlichen Normen konform sein muss, sondern in unseren eigenen Ursprüngen, speziell im Buddhismus, verwurzelt sein soll.
Als der Autor Sulak Sivaraksha vor ein paar Monaten durch die Passkontrolle am Flughafen von Bangkok ging, war er gerade aus Taiwan zurückgekehrt. Der Schalterbeamte warf nur einen kurzen Blick in den Ausweis des 84-Jährigen, reichte ihm das Dokument zurück und nickte. Bei anderen Gelegenheiten wurde Sulak Sivaraksha am Flughafen von Bangkok auch schon mal in Gewahrsam genommen. Einmal wurde er bei der Ankunft verhaftet, ein anderes Mal hinderte man ihn an der Ausreise. Sulak Sivaraksha hat in seiner Heimat Thailand mehrmals im Gefängnis gesessen, und er hat einige Jahre im Exil gelebt. Wenn man ihn festnahm, dann entweder wegen Majestätsbeleidigung oder Kritik an führenden Politikern und am Sozialwesen.
Inzwischen leben wir hier ja in einer Diktatur. Und damit ist auch unsere Redefreiheit eingeschränkt. Was den Mächtigen nicht passt, darf nicht zur Sprache kommen.
Vor 4 Jahren rief die UNESCO Bangkok zur Hauptstadt des Buches aus. Thailändische Aktivisten ermunterten ihre Landsleute damals dazu, sich in der Öffentlichkeit zum stillen Lesen zu versammeln. Während dieses stummen Protests gegen die Regierung, gegen Korruption und Unterdrückung hielten viele Teilnehmer Bücher von Sulak Sivaraksha oder Kamsing Srinak in den Händen. Autoren, die ihrer Regime- und Monarchiekritik wegen viele Jahre im Gefängnis verbracht haben. Diktatoren sehen es nun einmal nicht gern, wenn gelesen wird, sagt Sulak Sivaraksha. Seine politischen Streitschriften und seine Essays, die Buddhisten dazu auffordern zu handeln, wurden in viele Sprachen übersetzt. Der Militärjunta, die vor 4 Jahren durch einen Putsch an die Macht kam, sind solche kritischen Abhandlungen ein Dorn im Auge.
And what they teach at school is very boring.
Vollkommen harmlos sei dagegen das, was bis heute in den Schulen gelehrt werde, fügt Sulak Sivaraksha hinzu. Harmlos und ausgesprochen langweilig.
Zu Hause in den Reisfeldern ist aufgeregtes Gespräch. Dass der König zu Besuch kommt und gnädig unsere Einsamkeit lindert. Voller Erwartung sind die kleinen Kinder alle schön gekleidet. Mit zitternden Händen holen die Alten ihre Gehstöcke. Trotz der Schweißperlen auf ihren Gesichtern weisen sie es zurück, erschöpft zu sein. Oh, der goldene Bodhi-Baum gibt seinem Volk Schatten. Er, der König, stärkt und inspiriert unsere Herzen. Er ist es wert, der Herr des Landes zu sein, der die Furcht bannt. Er liebt großzügig seine Pflichten. Er hat für das Land seinen Komfort und sein Glück verlassen, sodass es uns gut geht und wir die gleichen sind mit anderen Ländern nah und fern. Und für immerwährende Demokratie.
They teach people to be patriotic.
Die Machthaber wollen, dass wir patriotisch sind. Und außerdem will man uns von einer neuen, schrecklichen Religion überzeugen. Kapitalismus und Materialismus.
Zwei Tage nach seiner Rückkehr aus Taiwan treffen wir uns in Sulak Sivarakshas Haus in Bangkok. Trotz seiner schweren Tränensäcke sieht man dem ehemaligen Soziologieprofessor seine 84 Jahre nicht an. Er wirkt sehr wachsam und ist angenehm direkt. Sulak Sivarakshas Haushälterin serviert schwarzen Tee, sehr süße frittierte Bananen und Kokosmilchklebreis. Auf einem Holztischchen hat der Hausherr drei Bücher bereitgelegt. Dreimal Sulak Sivaraksha in deutscher Übersetzung.
I have three books in German. You can select for yourself.
Der Autor hat an mehreren westlichen Universitäten gelehrt und verfügt über viele Kontakte. Sonst wäre das nicht möglich. Aus dem Thai in westliche Sprachen übersetzte Bücher sind eine Rarität. Das habe auch damit zu tun, sagt der Hausherr, dass Thailand, ähnlich wie Japan, nie kolonialisiert gewesen sei und es keine kulturelle Brücke zum Westen gebe.
This country, very much like Japan, we don't use foreign language here. The price we pay for not being colonized.
Die führenden Bildungsinstitute hätten versagt, fügt Sivaraksha hinzu, aus Angst vor dem Militär.
The institution had been brainwashed for so long.
Sie haben unsere akademischen Einrichtungen einer Gehirnwäsche unterzogen. Nicht ein Universitätspräsident, nicht eine einzige Universität hat dem widerstanden.
Seit dem Ende der absoluten Monarchie im Jahre 1932 wurde in Thailand 13 Mal die Regierung gestürzt und es gab 20 Verfassungsänderungen. Nachdem sich das Militär im Mai 2014 an die Macht geputscht hatte, kam es zu massiven Einschränkungen für die Bewohner des Landes. So wurden die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung stark beschränkt. Mittlerweile wird die Presse mehr als je zuvor zensiert und wer einen kritischen Eintrag im Internet mit »Gefällt mir« versieht, läuft Gefahr, eingesperrt zu werden.
Wir haben nicht genug getan, um unser eigenes Gewissen und das anderer, einschließlich der Jugend, zur Wahrheit aufzuwecken. Das hängt damit zusammen, dass die Regierung uns einer Gehirnwäsche unterzieht, indem sie uns fürchten lässt, die Wahrheit zu sehen und uns nicht wagen lässt, die Wahrheit auszusprechen.
Die Monarchie, die Religion und die Nation gelten als die drei Säulen des Thai-Seins. Aktivisten, Akademiker, Oppositionelle oder Schriftsteller, die auch nur eine davon anzweifeln oder kritisieren, werden schikaniert, von der Polizei verhört und landen oft genug im Gefängnis, wo sie manchmal auch gefoltert werden.
Wir legen der gegenwärtigen Gesellschaft veraltete Sprichworte auf, um sie einzuschüchtern zum Nichtstun und, indem wir ihr erzählen, einen starken Strom nicht mit einem Boot zu blockieren. Wenn wir eine Reihe Boote quer über den Fluss verankern, könnten wir aber gewiss den Strom verlangsamen oder sogar die Flussrichtung verändern.
Now we have dictatorship, which of course is not conducive to freedom.
Zurzeit haben wir eine Militärdiktatur, was unsere Freiheit natürlich sehr einschränkt. Im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als dem Diktator, unserem Staatschef, zu gehorchen. Denn das Militär besitzt die Macht und bestimmt die Gesetze. Zugleich müssen wir den Diktator aber auch auf möglichst geschickte Weise herausfordern. Ich habe die Militärregierung von Anfang an kritisiert. Bis jetzt haben sie mich in Ruhe gelassen. Wahrscheinlich bin ich ihnen inzwischen einfach zu alt.
Literatur spielt, wenn überhaupt, lediglich in Thailands Mittel- und Oberschicht eine Rolle. Zwar können mehr als 90% der Thailänder lesen und schreiben, aber die Lektüre von schöngeistiger Literatur wird weder in den Schulen noch in den Universitäten des Landes gefördert. Die Buchauflagen sind klein, die Bücherpreise hoch. Es gibt nur wenige Buchläden. Ihr Sortiment besteht hauptsächlich aus ins Thai übersetzten internationalen Bestsellern. In einigen Buchgeschäften gibt es eine kleine Nische, die Romanzen, Abenteuergeschichten und Kinderbüchern von einheimischen Autoren vorbehalten ist. Darunter ist auch Jane Vejajivas »Das Haus der 16 Krüge«. Die Geschichte der kleinen Kati ist das beliebteste Kinderbuch Thailands.
It was well received and it received an award. She wrote award.
Das Buch war sehr erfolgreich und ich habe damit einen der renommiertesten Literaturpreise Südostasiens gewonnen. So wurde Katis Geschichte bekannt und schließlich sogar verfilmt.
And it was adapted into a feature film as well.
Jane Vejajiva ist 54 Jahre alt. Sie leidet von klein auf an einer Bewegungsstörung und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Autorin und Übersetzerin hat einen Teil der Harry-Potter-Bände ins Thai übertragen. Ihr Bruder ist der ehemalige Ministerpräsident Abhisit Vejajiva.
Normally it would start from 3000 copies.
Üblich ist hierzulande eine Startauflage von 3000 Exemplaren. Wenn 5000 oder gar 10.000 Kopien verkauft werden, ist das richtig gut. Katis Geschichte hat aber inzwischen eine Auflage von 300.000 erreicht. Das ist wirklich ungewöhnlich.
In Das Haus der 16 Krüge geht es um das Schicksal dieses kleinen Mädchens. Die Mutter, die Kati sehr liebt, leidet an einer unheilbaren Krankheit. Wegen eines Versprechens, das sie den Göttern gab, als sie bei einer Bootsfahrt mit ihrer Tochter in ein Unwetter geriet, lebt sie seitdem allein in ihrem Haus am Meer, während Kati ihre Kindheit bei den Großeltern verbringt.
Großvater hatte ein kleines, flaches Boot gekauft, um zu den überfluteten Feldern paddeln zu können, wenn die Regenzeit kam. Er sagte, das sei eine schöne Möglichkeit, Großmutters Geschäftigkeit zu entkommen. Kati und Großvater fuhren davon, nur sie beide. Großvater ließ das Boot mitten zwischen die Felder treiben und begann, Lilienstängel zu pflücken. Die Punlilien hatten hellgelbe Blüten und runde Blätter ohne Blattadern. Ihre Stängel waren sehr lecker, wenn man sie in die scharfe Chilisauce stippte, die Großmutter zum Mittagessen in Lilienblätter füllte und neben dem frisch geernteten Reis servierte. Das Wasser, das die Felder um sie herum bedeckte, wirkte wie eine Kühlung, die die Hitze brach. Die Zeit schien stillzustehen. Wasser und Himmel, Wind und Sonne umrahmten ein Bild, in dessen Mitte ein kleines Boot schwamm.
Most of the children, you know, would know Kati because it's one of the books that the teachers would select.
Die meisten Kinder kennen dieses Buch, weil es zum Schulstoff gehört. Leider haben viele meiner Landsleute kein Geld, um Bücher zu kaufen. Unsere Schulbibliotheken wiederum verfügen nur über ein sehr geringes Budget und es gibt dort kein qualifiziertes Personal. Das kann sich erst ändern, wenn die Regierung sich darum kümmert, das Lesen zu fördern.
Need to be done in the right way.
Dem stimmt der Aktivist und Intellektuelle Sulak Sivaraksha zu und wünscht sich in diesem Zusammenhang mehr sozialkritische Texte, Erzählungen oder Romane mit politischem Inhalt. Immerhin, sagt er, versuchten ein paar junge Autoren inzwischen unter Pseudonym ihrer Unzufriedenheit zumindest im Internet Luft zu machen.
Quite a number of young authors. The young people are trying their best.
Es gibt eine ganze Reihe junger Autoren, die sich Mühe geben, auf diese Weise etwas zu erreichen. In ihren Texten geht es meist um das Thema Freiheit. Einer von ihnen kommt mir gerade in den Sinn. Er hat sich geweigert, die Studentenuniform zu tragen. Außerdem hat er klargestellt, dass er seinen Wehrdienst nicht leisten wird. Er ist im ersten Semester an der Chulalongkorn-Universität. Sie sollten mal mit ihm sprechen.
O'clock, and in when 6 p.m. We have to stand up and sing the national anthem.
Morgens um 8 und abends um 6 wird in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln die Nationalhymne gespielt. Dann müssen alle mitsingen. Ich halte das für Unsinn. Es kann aber gefährlich werden, nicht in die Nationalhymne einzustimmen, weil sich ihr Inhalt auch auf den König bezieht. Wenn jemand der Polizei einen Wink gibt, weil es so aussieht, als sei man dem Monarchen nicht treu ergeben, kann das üble Folgen haben.
Nopchai ist 20 Jahre alt. Er möchte im Internet anklicken und liken, was ihm in den Sinn kommt. Und er hat es satt, immer wieder darauf hingewiesen zu werden, dass er mit seinem bis zur Schulter reichenden Haar aus der Reihe fällt. Nopchai hat einen Romanentwurf verfasst. Der Titel seiner sarkastischen Bildungsstudie lautet »Der beste Schüler in einem ausgezeichneten Bildungssystem«.
And my book name The Best Student in a Very, Very Good Educational System.
In Der beste Schüler in einem ausgezeichneten Bildungssystem habe ich mich mit unserem Bildungswesen befasst. Viele Verlage hier wollen nur Geld machen und geben ausschließlich Mainstream-Literatur heraus. Ich werde also ohnehin keinen Verleger finden. Unmöglich.
Auch von der Idee, Auszüge aus der Romanvorlage online zu stellen, ist der Student schnell wieder abgekommen. Nicht einmal unter einem Pseudonym fühlt Nopchai sich sicher. Er hat Angst. Auch um seine Eltern, die einen Lebensmittelladen haben.
Yeah, I also afraid of, but I don't want people to come to meet my father, my family.
Ich habe zwar auch um mich selbst Angst, aber vor allem versuche ich, meine Familienangehörigen aus all dem rauszuhalten. Ich erwähne ihre Namen nicht und poste auch keine Bilder, die Familienmitglieder zeigen. Ich will auf keinen Fall, dass das Geschäft meiner Eltern Schaden nimmt.
Deshalb sagt Nopchai ein paar Wochen später auch die Zusendung von Passagen aus seinem Romanentwurf wieder ab, die wir in diese Sendung integrieren wollten. Beim Abschied hatten wir ein paar Sprachregelungen für die Mail-Kommunikation getroffen. Besuch haben zum Beispiel bedeutet, die Polizei ist bei mir gewesen. Und der alte Freund ist der Schriftsteller Kamsing Srinag. In seiner bisher letzten Mail schreibt Nopchai:
Ich muss mich entschuldigen. Aber im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, mein Versprechen einzulösen. Ich hatte Besuch und melde mich später wieder bei Ihnen. Haben Sie eigentlich schon Ihren alten Freund getroffen? Alles Gute. Nopchai.
My real name is Kamsing Srinag.
Ich heiße Kamsing Srinag und mein Pseudonym lautet Lau Kamhong. Mein Englisch ist eigentlich zu schlecht für ein Interview.
Deshalb wird der Autor im Verlauf der nächsten Stunden immer wieder vom Englischen ins Thai wechseln. Im Blockhaus der Familie im Dschungel Nordost-Thailands bereiten Kamsing Srinags Frau und seine beiden Töchter einen kleinen Snack vor. Sie schneiden Ananas und Bananen in mundgerechte Stücke und entkernen Mangos, um daraus frischen Saft zu pressen. Kamsing Srinag hat ein Buch mit der thailändischen Version seiner Geschichte »Der Frosch mit den goldenen Beinen auf dem Schoß«.
Die Sonne brannte so stark, als wollte sie jedes Lebewesen auf dem weiten Acker rösten. Hin und wieder ließen die hohen, isoliert stehenden Sabangbäume einige ihrer schmutzig-gelben Blätter fallen. In seinem dunkelblauen, nass geschwitzten Hemd ließ Nag sich völlig erschöpft gegen einen Baumstamm sinken.
Sehr gerade sitzt Kamsing Srinag am Rand des Esszimmers auf einem Bambusstuhl. Der schmale 86-Jährige mit dem halblangen grauen Haar strahlt Güte aus. Seine Kurzgeschichten sind in zahlreichen Übersetzungen herausgekommen. Fast immer zeichnen sie sich durch beißenden Humor und Anspielungen auf soziale Missstände aus.
Weite Flächen um ihn herum in totaler Trockenheit. Nag erinnerte sich daran, dass die Alten ihm von diesen Vorzeichen der Dürre erzählt hatten. Von Not und Elend und Tod. Und er hatte Angst. An diesem Morgen waren er und zwei seiner jüngeren Kinder in die trockenen Reisfelder in der Nähe des Hauses gelaufen, um Frösche fürs Frühstück zu fangen. Jedes Mal, wenn sie in den tiefen Furchen zwei glänzende Augen sahen, riefen sie: Pa, hier ist noch einer. Pa, in diesem Loch stecken gleich zwei Goldbeinige. Komm schnell, Pa.
Eines der Kinder läuft einem großen Goldbeinfrosch hinterher, stolpert und wird von einer Kobra gebissen. Nag ruft alle Gesundbeter und Kräuterärzte zusammen. Dennoch geht es seinem Sohn immer schlechter. Die Dorfbewohner sagen dem Vater, dass genau an diesem Tag alle, die 5 Kinder oder mehr haben, ins Distriktbüro in der Stadt gehen müssen, um sich dort das viele Kindergeld abzuholen.
Seht ihr nicht, wie mein Sohn um sein Leben kämpft? Wie kann ich da weggehen? Sei kein Dummkopf, geh. Es sind 200 Baht, die sie rausrücken. In deinem ganzen Leben hast du noch nie so viel Geld gehabt. Es ist schon wahr. Seit ich geboren bin, habe ich noch nie 200 Baht besessen. Aber ich werde nicht gehen. Gefängnis, sagt ein anderer trocken. Wenn du nicht gehst, landest du im Knast. Wer den Autoritäten nicht gehorcht, wenn die entscheiden, etwas zu geben, musst du es nehmen. Wenn nicht, Gefängnis.
Nag überlässt seinen Sohn den Gesundbetern und seinen Nachbarn und macht sich auf den Weg in die Stadt, wo er die 200 Baht auch erhält. Dann kehrt er, so schnell er kann, wieder nach Hause zurück.
Nag verließ den Schatten des großen Baumes und lief durch das flirrende Licht der Nachmittagssonne zurück ins Dorf. Hey, Nag! Der Ruf kam aus einer Gruppe von Dorfbewohnern, während eine andere Stimme hinzufügte: Du hast wirklich Glück gehabt. Die 200 Baht, du hast sie gekriegt, nicht wahr? Ich habe sie bekommen. Ja, sie sind hier. Er schlug auf seine Hosentasche. Was für ein Glück. Du hast wirklich Glück gehabt, Nag. Einen Tag später und du hättest die 200 Baht nicht mehr bekommen.
Kam Sing Sri Nag ist in Thailand sehr bekannt. Obwohl sein Werk angesichts seines Alters nicht besonders umfangreich erscheint. Mal bissig und sarkastisch, mal mit liebevollem Humor, hat er in Büchern, Essays und Kurzgeschichten immer wieder das politische Umfeld und die Lebensbedingungen seiner Landsleute geschildert.
Schon früher hatte sich oft bewährt, gewisse Inhalte nur unter Pseudonym zu schreiben. Das ist bis heute so geblieben. Die meisten Autoren, die Kritik an bestimmten Umständen oder Menschen üben wollen, verwenden nicht ihren richtigen Namen.
In den 1970er Jahren, als kritische Autoren der Linkslastigkeit und der Verbreitung kommunistischer Ideologien bezichtigt wurden, hatte Kamsing Sri Nag besonders große Schwierigkeiten mit der Regierung. Er wurde zum gesuchten Regimegegner. 1977 gelang ihm die Flucht nach Schweden, wo seine Familie ihn bereits erwartete. Das Land und seine Menschen waren gut zu ihm. Und doch war Kamsing Sri Nag sehr froh, als sich 1981 die Verhältnisse änderten und er mit Frau und Töchtern nach Thailand zurückkehren konnte.
Ich liebe Thailand und ich will meine Heimat nicht noch einmal verlassen. Ich kenne das Gefühl der Trostlosigkeit zu gut. Ich möchte nicht wieder nach Stockholm. Ich bin zu alt dafür.
Vier Stunden dauert die Fahrt mit dem Taxi nach Bangkok. Hierher ist ein jüngerer Kollege Sri Nags nach langen Jahren in den USA zurückgekehrt. Prabda Yun. In seiner ins Englisch übersetzten Kurzgeschichtensammlung erstellt der Autor ein Potpourri der thailändischen Gesellschaft. Oft hat das von ihm entworfene Szenario absurde Züge.
Ich bin von Absurditäten fasziniert. Wenn ich eine Erzählung entwickle, lege ich dem Ganzen gern eine ungewöhnliche Ausgangssituation zugrunde. Und weil ich ein Stadtmensch bin, spielt sich die Handlung hauptsächlich im städtischen Raum ab.
So auch in Yuns Erzählung über einen Wanderer, der im Urwald ein Geheimnis aus dem Weltall gefunden hat und bereut, das Ganze nicht für sich behalten zu haben.
Als die Hetzjagd auf ihn immer schlimmer wurde, hielt er es nicht mehr aus.
Er beschloss, sich der Öffentlichkeit zu stellen. Die Welt wartete mit angehaltenem Atem auf die Live-Ausstrahlung im Fernsehen, in der der Entdecker Rede und Antwort stehen würde. Die Sendung hatte kein Zeitlimit. Sie würde so lange laufen, bis der Mann das Geheimnis enthüllt hätte. Die Arbeit ruhte. Schulaufgaben wurden vernachlässigt. Sportveranstaltungen und Glücksspiele fielen aus. Keine Morde, keine Raubüberfälle. Kriegsparteien legten eine Feuerpause ein. Religiöse Zeremonien waren bis auf Weiteres ausgesetzt. Atomwaffentests mussten warten.
In einem Fernsehstudio sitzt der Entdecker, einem überspannten amerikanischen Übersetzer, einer Dolmetscherin in Gebärdensprache und dem selbstverliebten Moderator gegenüber.
»Darf ich Ihnen eine dumme Frage stellen?«, sprach der Moderator mit routiniertem Lächeln in die Kamera. »Sah dieses Geheimnis mysteriös aus? Hatte es etwas Unnatürliches, Bizarres an sich?« Der Wanderer schüttelte den Kopf und senkte den Blick auf seine Badeschlappen. »Mysteriös? Bizarr?« Er wusste es nicht mehr. Im Grunde genommen gibt es auf dieser Welt doch keine Geheimnisse. Der Sendeleiter schaltete auf Werbung um.
Prabda Yoon ist 44 Jahre alt. Er gilt in Thailand als ein wenig hip und als Wanderer zwischen den Welten.
Here you're sort of forced to be one, to be this mold of how to be a good Thai citizen.
Hierzulande ist es wichtig, sich wie ein guter Thai zu benehmen. Der Gruppendruck ist einfach dauernd da. Wenn zum Beispiel die Nationalhymne erklingt und die anderen deshalb stillstehen, dann wird man komisch angestarrt, wenn man einfach weitergeht. Liberalismus als Lebensform existiert in Thailand nicht.
Ob er langfristig in Thailand bleiben wird? Prabda Yoon weiß es noch nicht.
Nation, Religion und Monarchie sind für unsere Identität unabdingbar. Die Nation ist im Moment das Militär. Die Religion ist der Buddhismus und die Monarchie die königliche Familie. Wer einen dieser Identitätsträger kritisiert, bekommt große Schwierigkeiten. Ich finde es sehr befremdlich, dass man Dinge, die falsch laufen, nicht kritisieren kann.
Im Moment hält der Autor es mit Pluang, einer buddhistischen Grundhaltung, die viele Thailänder verinnerlicht haben. Prabda Yoon hat das Prinzip Pluang seinem neuesten Erzählband vorangestellt.
Pluang. Sich entlasten. Das Negative loslassen und Frieden schließen mit der Welt. Unbilden und Enttäuschungen nicht nachhängen. Pluang ist das thailändische Rezept zur Zufriedenheit. Lerne, mit deinem Leiden gelassen zu leben.
Mönche, Militär und Monarchie. Literatur made in Thailand. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung von Margarete Blümel aus dem Jahr 2017. Es sprachen Ilka Teichmüller, Joachim Bliese, Sabine Falkenberg und Adam Nüm. Regie Beate Ziegs, Ton Andreas Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal.